Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ciao zusammen, wir sitzen hier in der Mansarde, vor dem Fenster, im Schnee auf den Dächern von der Berner Altstadt. Wir sehen Münster.
Wir sind leicht unterkühlt.
Ja,
jetzt schlütterle.
Genau.
Jetzt ist aufsteigen.
Jetzt schauen wir, dass wir mit unserer frischen Folge ein bisschen Wärme in eure Ohren und euer Herz bringen.
Ich gebe alles, dass es ein bisschen heiß wird.
Das ist gut. Hey, und ja, wir haben die Folge ja schon letztes November vorbereitet gehabt. Und nachher haben wir die Villa Margherita vor einem Day gehabt, den Tag, wo wir eine Villa gemietet haben. Nachher sind wir nicht mehr dazugekommen. Wir haben gesagt, das sparen wir uns für das neue Jahr.
Es war so idyllisch, die Villa und die ersten Schneeflocken und der Weihnachtsbaum beim Eingang. Wir konnten gerade nicht mehr arbeiten.
Ja, ja, und die vielen coolen Leute, das haben wir richtig so kribbelig gsi und ich habe noch lange davon erzählt, von den coolen Vibes. Es ist wirklich so ein Tag
auch im neuen Jahr.
Ja, wir zehren noch.
Ja, was mich so überrascht hat, ist, wie die Frauen mal so zu sehen. Also sie haben ja unsere Stimmen zumindest schon kennt, aber wir haben sie noch nicht kennt. Und plötzlich hat man
also die Villa. Frau und der Mann.
Ein Mann hat es gehabt. Interessierter Apotheker. Mhm. Aber es ist ganz viel Frau und das ist unglaublich eine Kraft entstanden. Mit dem, das habe ich nicht, ich habe sehr viel geplant gehabt vor diesem Event, aber das habe ich nicht eingeplant gehabt, ja, die Power, die da zurückkommt.
Mega schön gewesen. Danke euch allen, die dabei waren.
Ja, schön. Mhm. Übrigens, am 14. November ist das dann wieder so weit, im 2024. Erste Anmeldung.
Ausblick schon.
Genau, ist ein kleiner Ausblick. Hey, ja, jetzt haben wir da eine Folge. In der heutigen Folge geht es um einen Sandsturm, also nicht um einen Schneesturm, sondern um einen Sandsturm im Regenwald oder Trockenheit im Feuchtgebiet.
Und wir freuen uns, dass Anja uns den Fall von der Wunden Kunigunden vorstellt, auf Luzerner Dialekt.
Genau, passt auch. Ja, ich habe zuerst eine Frage. Ich liebe das ja. Und wir ja enttabuisieren heute erneut. Mhm. Und darum, ja, ich würde sehr gerne wissen, über was würdet ihr nicht so gerne reden bei einem gemütlichen Nachtessen mit Freunden? Was für Themen dürft ihr meiden?
Ich muss jetzt ein bisschen kategorisieren. Also mit euch zwei nicht über alle. Ihr kennt mich 23. Und sonst ist es wirklich das Privatleben.
Und nicht gerne darüber reden?
Nein, kurz und bündig.
Okay. Wie wäre es so spannend?
Dies. Ja, ihr könnt es ja. Es reicht.
Und du, Priska?
Irgendwie ein Tabu gibt es irgendwie nicht. Ich rede noch fast gerne über Tabu. Reden. Es zieht mich noch fast an. Aber ich habe etwas anderes, was ich gar nicht gerne habe. Wenn am Tisch plötzlich alle von Witzen erzählen. Das habe ich wirklich gar nicht gern.
Wo du irgendwie einen weisst, auch.
Nein, Samstag machen wir jetzt das. Ich überlege mir ein paar gute Witze.
Nein, ich habe gerne Situationskomik, aber nicht die vorgefertigten Witze. Das habe ich gar nicht gern. Und du? Doch, so schnell kommst du nicht
davon. <Nein. lacht> Ich muss es dem Schluss sagen.
Ah, okay.
Nein, nein. Ich
dich daran erinnern.
Genau. Nein, ich fange jetzt mal an mit der Kunigunde. Ihr Alter ist 55 und sie kommt wirklich total enthusiastisch in die Villa Margherita. Sie hat unseren Villa Margherita-Tag besucht. Sie war auch eine von denen gewesen, und hat gehört, und hat etwas gehört, was ihre Klarheit beschaffen hat. Und sie wollte jetzt sofort etwas ändern. Sie hat sich schon genug lange mit dem umgeschlagen.
Ja, aber wir haben vorhin ein bisschen erzählt von diesem Tag. Wir haben unserem Thema Durchstarten in den Wechseljahren gewidmet mit Fachvorträgen, Workshops, Fragebögen. Und wir haben Ärztin, Apothekerin und eben auch Kunigunde dabei gehabt. Und offenbar hat die Kunigunde ein Aha-Erlebnis gehabt.
Mhm. Genau. Und so im Sinn, jetzt komme ich raus, daher weht der Wind. Genau so hat sie sich am Abend nach dem Tag gefühlt. Und Sie hat mir Folgendes erzählt. Sie ist eine gesunde Frau. Sie hat ihre Menopause vor 4 Jahren gehabt, also so wirklich im Schweizer Durchschnittsalter mit 51. Und sie hat nie an wirklich typischen Wechseljahresbeschwerden gelitten. Sie macht viel Sport, ist mehr oder weniger gesund, hat 2 Kinder, ist in einer stabilen Partnerschaft, hat einen Teilzeitjob, der eine Freude macht.
Hey, das klingt ja alles so wunderbar. Was ist denn da der Knackpunkt?
Genau, es gibt etwas, was sie seit Jahren so ein bisschen unterschwellig bemerkt hat und auch ein bisschen gestört und jetzt zunehmend eben mehr Beschwerden macht. Sie hat nämlich vaginale Juckreiz und auch so vaginale Trockenheit und, hat sie mir noch erzählt, sie hat auch immer wieder so Blasentzündungen. Und sie ist natürlich schon zum Arzt gegangen, vor allem, weil sie denkt, der Juckreiz ist sicher wegen einem Pilz. Sie hat mehrmals einen Abstrich gemacht, hat nichts gefunden und hat sich ein bisschen damit abgefunden. Auch. Und der Juckreiz hat sie nicht unbedingt täglich gestört. Und bezüglich Blasentzündungen, da ist sie zum Hausarzt gegangen und der hat sie so therapiert, wie man sollte. Aber Kunigunde hat gemerkt, sie kommen immer wieder trotzdem und die Hauttrockenheit stört sie zunehmend. Sie hat zum Beispiel jetzt neu so ein brennendes Gefühl vaginal, also wirklich so sehr unangenehm. Auch beim Velofahren, also auf dem Sattel, ist sie total unwohl. Und der Sex ist auch so unangenehm, dass so ihre Lust hat massiv abgenommen.
Ja, das glaube ich. Also wenn es da brennt wie ein Feuerschwert, dann nimmt die Lust ja sicher schon mal.
Ja, also Velofahren.
Ja. Ja. Aber hat sie das einfach so hergenommen, die Kunigunde? In der Apo haben wir ja Befeuchtungscreme oder auch Gleitcreme. Wir reden dann auch noch davon. Wegen solche Beschwerden hat sie das schon probiert? Oder hat sie einfach gedacht, das ist jetzt halt so, jetzt brennt es mich halt beim Sex oder beim Velofahren? Oder,
ja, also sie hat schon gedacht, dass sie das irgendwann mal wird ansprechen, wenn sie dann mal wieder vor der Frauenärztin hockt, dann würde sie es dann schon sagen. Aber extra für den Termin machen hat sie es auch nicht unbedingt wollen. Sie hat ja auch irgendwie ein bisschen Schamgefühl gehabt, so darüber reden. Über so Sachen tut man ja eigentlich nicht. Das ist ja schon ein Tabuthema.
Ja, das ist die Kunigunde bei uns ja genau richtig in der Villa. Wir diskutieren ja gerne so Tabuthemen. Diskutieren.
Genau.
Das ist so unsere Leidenschaft. du hast erzählt, Kunigunde hat Menopause durch. Sie ist also postmenopausal und befindet sich im Hormontief. Dort ist ja typisch, sind Wechseljahresbeschwerden durch hormonelle Veränderungen, Wallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Stimmungsveränderungen, die denkt man gerade dran. Aber eben, was auch häufig ist und nicht so thematisiert wird, sind die Veränderungen im Bereich von der Vaginalhaut oder Schleimhaut.
Genau, und was ich eben auch interessant finde, ist die Kombination, oder die ist halt alles nahe beieinander, auch mit der Blase, mit der Harnblase, oder der ganz Urogenitaltrakt, dort gehört eben Blase, das ganze Harntrakt dazu, wie auch die Vagina, darum heisst es Urogenitaltrakt. Und der reagiert ganz empfindlich auf einen Östrogenabfall, nicht nur den Rest vom Körper. Die Vagina hat besonders viel Östrogen-Adduktstellen, wo unter genügend Östrogeneinfluss die Vaginalwand dick, saftig und elastisch halten. Wenn die zirkulierenden Hormone, Östrogen vor allem, im Blut abnehmen, dann wird das Vaginalepithel viel dünner und eben auch trockener. Und eben auch die Döderleinbakterien, die dort wohnen, für die ist das Östrogen wie der Dünger. Also die brauchen das für ihr Leben.
Also genau, so eine dünne, trockene Haut, da fehlt es eben an der Oberfläche auch an Glykogen, also an dem gespeicherten Zucker, wo die Lactobacillen, also eben unsere lieben, guten Bakterien in der Vagina so lieben, die sich von dem ernähren. Und darum, wenn es natürlich keine Nahrung hat, wenn sie da auf einen Zug kommen, dann verschwinden die, dann gehen die weg.
Wir haben das sehr ausführlich beschrieben in unserer Podcast-Folge Manon Champignon.
Ja, danke für den Einwand.
Ja, genau.
Genau. Und dann, wenn eben die Lactobacillen abnehmen, ist das Milieu nicht mehr so sauer. Die machen das Milieu sauer. Und genau das wiederum führt ja zur Veränderung von dieser Vaginalflora. Also das heisst, es können dann eben die böse Bakterien überhand gewinnen und sich vermehren und so eben dann auch vermehrt zu Infektionen von der Vagina, aber eben auch zu Blasentzündungen führen. Weil, wie du gesagt hast, wirklich, die Harnröhre ist ja wirklich direkt neben der Vagina münden die. Und genau, das ist eine einfache Sache von diesen Bakterien her. Schauen, wo gefällt es mir besser, in welchen Eingang gehe ich jetzt. rein.
Kann man dir eigentlich auch sagen, dass der Eingang wie grösser wird? Also wenn das ganze Epithel darunter dünner wird, wird dann quasi der Eingang zu der Harnröhre auch grösser?
nein, das glaube ich nicht. Nein. Im Gegenteil, ist natürlich, wenn nicht, also der Eingang zum Beispiel vor Vagina, weil unter einem mangelnden Östrogeneinfluss und weniger feucht, wird es eher kleiner. Mhm. Also schrumpft.
Das ist wirklich der Döderlein ist der Grund, der Döderleinmangel, ja. Der Lactobacillenmangel.
Genau.
Genau, der Mangel an diesen Lactobacillen kann man sich etwa so vorstellen wie einen ausgedünnten Rasen. Und das führt dann auch zum verminderten Vaginalsekret. Vagina wird also zunehmend trocken. Jetzt nimmt mich Wunder, Anja, sieht man das beim Untersuch von Augen?
Ja, also wenn man so eine Gyni-Untersuchung macht, sieht man das so auf einen Blick. Also es ist eben eigentlich wirklich eine Blickdiagnose.
Also Zerrissenheit.
Innerliche Zerrissenheit. Also ja, es ist nicht gerade ein Staubbuch, wenn ich im Intro gesagt habe. Also es ist nicht wirklich, also es ist sehr trocken. Natürlich, und wir können es noch genauer beschreiben.
Ja, ich lese ja sehr viel, zum Beispiel auch das Drei-Buch hier. habe ich gelernt, dass es einen vaginalen Health-Index gibt. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein Score, wo man Punkte sammeln kann. Und zwar für verschiedene Eigenschaften oder Beschaffenheiten von der Vagina. Zum Beispiel gibt es Punkte für die Elastizität und Dehnbarkeit von der Vagina. Ich frage mich, wie man das misst.
Ja, mit dem Spekulum.
Ah, okay, dann tust du einfach aufspreizen.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay. Mhm. Und nachher gibt es aber auch Punkte für die Art des Ausflusses.
Mhm. Genau, wie die Farbe aussieht, die Konsistenz von diesem Ausfluss ist und ob überhaupt der Ausfluss da ist. Eben, wenn es ganz trocken ist, ist es wirklich nicht, sieht man den Ausfluss nicht mehr. Mhm. Muss es immer da ist.
Ja. Und auch der pH-Wert, der ein kleines Mass, oder ein
Mass für Gesundheit.
Oder für die Döderlein, ja, genau. Die Lactobacillen, die ja
Säure im Mikroskop, oder?
Ja. pH, kannst so eine, ja, es gibt so pH-Stick. pH-Stick, genau.
Aber dann kannst du einfach heranschauen, wie sieht die Vaginalhaut aus. Gibt es zum Beispiel Einblutungen? Ist es wund?
Mhm.
Und gehst du da dran kratzen? Oder wie machst du das?
Also nicht mit dem Fingernagel. So. Ja. Es gibt so, also entweder eben schon nur, wenn man aufspannt, kann es sein, dass es durch das schon so wie Einblutungen gibt. Also es ist wirklich manchmal grotesk. Oder eben, man hat ja das Bürstchen, wo man eigentlich Krebsabstrich macht. Mhm. Da kann man auch, das ist ein ganz zartes Bürstchen eigentlich. Aber wenn man da ein bisschen über die Vaginalhaut streichelt, kann es eben auch sein, dass es sofort auf Kontakt blutet. Genau.
Also dort gibt es dann noch Punkte zu vergeben und nachher noch als letztes, wie feucht die Vagina ist, von normal bis ganz eben, bis ganz trocken.
Mhm.
Ja, und nachher kann man das so wie beobachten, wenn man Therapie macht, wie sich es verändert.
Das ist noch interessant,
der Score.
Genau. Also das sind wirklich Sachen, die ich so abchecke, mache jetzt nicht immer den Score. Also ich nicht irgendwie da Punkte aufschreiben, aber ja, das sind natürlich die Sachen abchecken, ausser der pH, den mache ich wirklich selten. Ich schaue auf die Beschaffenheiten schauen. Also, was man kann sagen kann, dass insbesondere 2 bis 3 Jahre nach Eintritt von der Menopause sind die Veränderungen sichtbar. Und es ist eben leider ist ein progressiver Prozess. Also, er ist nicht aufhaltbar. Wenn man jetzt nichts macht, wird es immer schlimmer. So ein bisschen im Gegensatz zu vielleicht den anderen Wechseljahrbeschwerden wie Walligen oder Schweissausbrüche. Ist es so, dass die urogenitalen Menopausebeschwerden mit zunehmendem Alter eigentlich auch zunehmend werden und, wenn man es nicht behandelt, zu nicht reversibel, also zu bleibenden Veränderungen in der Vagina sich darstellen. Und darum ist es absolut wichtig, wirklich nach diesen Symptomen zu fragen und die Vagina unter die Lupe zu nehmen oder zumindest unter das Auge. Ja,
schönes Bild.
Ja, und genau. Wenn man nach dem fragt, dann merkt man auch, wie viele Frauen so Beschwerden im Genitaltrakt haben. Die Zahlen sind nämlich auch nicht gerade tief. Also bis 85% der Frauen 40 plus Priska, nicht plus 40, 40 plus, berichten über Scheidentrockenheit und Juckreiz. Also das ist tatsächlich so. Und 3/4 davon haben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
Ja, und man kann sich auch vorstellen, dass die Beschwerden natürlich, wie man vorhin gesagt hat, Sexualleben und auch die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Und wie Daten zeigen, sind über 80% der Frauen mit solchen Symptomen oder Beschwerden ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Und ob es jetzt gerade ist, weil sie weniger Lust auf Sex haben, aber man weiss, dass es ein erhöhtes Risiko gibt für Depressionen und auch Angstzustände. Das ist noch interessant. Mhm.
Ja. Genau, wenn die Lebensqualität so immer sinkend ist, ja, hat man natürlich auch, ist man natürlich auch ein bisschen anfälliger für depressive Bestimmungen. Und
sind hohe Zahlen, denke
ja, ich. Ja, sind hohe Zahlen. Darum ist es eben wirklich wichtig, dass wir jetzt mal endlich über das Thema reden. Und nochmal zusammengefasst, aber was muss man denken? Trockenheitsgefühl unten im Unterbereich, da, Juckreiz, brennende Schmerzen, das sind so typische Symptome. Und die sind wirklich so auf die Vagina beschränkt. Das ist vielleicht ein bisschen im Gegensatz zum Lichen, der ist ja eher bei Vulva, also äußerlich. Mhm. Und da ist es eher eben innerlich, dass sie innen trocken fühlen. Also klar, man hat ja schon vielleicht in der Postmenopause ein bisschen Hauttrockenheit generell, aber grundsätzlich ist es wirklich das in der Vagina, was ich jetzt meine. Die Vagina ist weniger feucht und darum auch weniger dehnbar und elastisch, weniger durchblutet und somit eben anfälliger für Infektionen. Es kann sein, dass man nach dem Sex, dass es wie blutet, dass also die Kontaktblutungen wären so ein Zeichen, und weil einfach die Vaginalhaut auch verletzbarer ist, durch sie so ausdünnt ist.
Jetzt haben wir vor allem über das Innenleben eigentlich geredet, aber auch der Aussenbereich von der Genitalen, also die Vulva, die verändert sich auch mit dem Älterwerden, indem eigentlich das Fett in den Vulvalippen sich zurückbildet und dann bei mechanischen Belastungen wie enge Kleider oder auch während dem Sex kann das zu Reizung und Schmerzen führen.
Mhm. Und das ist noch, da habe ich mal so MRI-Bilder gesehen, wo man verglichen hat von dem weiblichen Genitalen vor der Menopause und nach der Menopause. Wenn man das wirklich vergleicht, sieht man eben, dass nicht nur die Vulvalippen kleiner werden, sondern, was denkt ihr, was noch? Mhm. Den MRI-Bilder, das hat man noch gesehen.
Klitoris.
Genau.
Also
der Klitorisbereich.
Kleiner oder größer?
Kleiner.
Aber eigentlich wächst es ja im Laufe des Lebens.
Ja, aber das halt so rundum Klitoris mit der ganzen Innervation. Mhm. Also darum ist es irgendwie so, dass die auch verminderte genitale Regung und verminderte Orgasmusfähigkeit haben, zum Teil. Die wirklich die vaginale Atrophie. Also es gibt Frauen, nicht, es sind ja nicht alle Frauen
die
betroffen.
Die tört auch ein bisschen aus, Klitoris quasi.
Ja, so wie ein Aprikösli, so es tut.
Aber ja, man fragt sich der, wo das Fett hergeht, die Fettpost.
Im Bauch.
Das ist eigentlich schön gemein. Ja. Aber eben, man kann,
es gibt einfach eine Fettunverteilung. Ja, das ist wirklich das Gemeine. Ja.
Hey, ja. Gut, wenig erfreulich, hat das Kunigunde auch noch erwähnt.
Also das mit der Orgasmusfähigkeit?
Ja, mit der...
Ja, sie hat ja mir schon gesagt, dass die Libido abgenommen hat, weil eben der Sex ihr Schmerz hat bereitet, das ist eigentlich klar. Aber man denkt, dazu kommt noch, dass man den Höhepunkt nicht mal erreicht oder immer ausbleibt, dann ist natürlich das auch nicht förderlich für die Lust, oder?
Ja, und nachher, was mir auch noch ein wichtiger Punkt dünkt, ist einfach die Blasenentzündung. Also die mal eine hatten, das sind ja viele Frauen. Das ist ja, also das ist die Einschränkung von der Lebensqualität. Vielleicht, ich weiß nicht, wie häufig Kunigunde überhaupt Sex hat. Das ist ein anderes Thema. Aber ich finde, eine Blasenentzündung, das ist dann wirklich, da kannst du ja gar nicht mehr richtig arbeiten mit diesen Krämpfen und Schmerzen, die du da hast. Und das
ich weiß noch, ja wirklich während dem Staat, die ganze Zeit, weil so eben, einfach auch ein bisschen mein Immunsystem ist angefahren, dann bin ich die ganze Zeit auf dem Heizkissen von meiner Großmutter.
Ja, Wärme ist einfach
ein Einzige. Ohne, das ist halt toll.
Ja. Aber das tut mir, also das ist, wenn wir vorhin von Lebensqualität haben geredet, also wenn du wirklich häufig eine Blasenentzündung hast, das tut mir wirklich...
Weißt du, du kannst schmerzfrei bieseln. Die Badwanne ist lauwarmes Wasser ein bisschen.
Ah, ehrlich? Den habe ich noch nicht gekannt.
Ja. Wenn es wirklich schlimm ist, musst du das machen. Ja. Auch für
die oder Mann oder Duschi. So ein bisschen abduschen.
Ja, am besten für die Badwanne.
In Badwanne? Du hast Wasser und du bist näher in Badwanne und bist in Badwanne.
Oder Sitzbad.
Aha, so.
Das erinnert mich ein bisschen an Turiella. Vielleicht die Nein, Entschuldigung.
Also. Die können nicht mehr alle. Ich sage dir, wir müssen langsam aufpassen, wer noch könnte.
Ja. Hey, und gibt's eigentlich, also jetzt haben wir gesagt, der Östrogenmangel, der äußert sich in verschiedenen Beschwerden, unter anderem bei Blasenentzündung oder die Trockenheit, wo man bei verschiedenen Gelegenheiten merkt. Gibt's noch andere Beschwerden durch Östrogenmangel?
Also gerade im Bereich Blase und so ist es so, dass es auch zu einem häufigen Harndrang zum Beispiel kann führen kann. Also dass man zum Teil, man war auf dem WC und man ist extra nochmal gegangen, bevor man da in die Bus steigt, durch die Stadt lädeln und dann kaum ist man wieder in die Stadt angekommen. Man hat schon wieder das Gefühl, ach, jetzt muss ich schon wieder und kennt man plötzlich alle WC so im Raum Bern. Wenn man
das so will. Inkontinent?
Ja, nicht, ja, das dann auch, aber Harndrang noch, vielleicht noch ohne Inkontinenz, also noch längt, aber dass man einfach so einen mühsamen Harndrang hat, dass man dauernd muss ein WC aufsuchen oder irgendjemand.
Ja, es ist eigentlich Omnipräsenz und darum werden ja die Symptome unter dem Begriff genitourinäres Syndrom von der Menopause, kurz GSM, und wir haben die Abkürzung vorhin schon gehört, zusammengefasst. Also das wäre jetzt die Auflösung. Ich nehme an, das ist auch die Diagnose bei unserer Kunigunde.
Genau, GSM ist für mich ein Wort, wo, also so, oder vor allem auch das genitourinäre Syndrom der Menopause ist recht
ein
kloppiger Begriff, genau. Aber es ist wirklich wichtig, dass man eben nicht nur sagt, früher haben wir gesagt, vulvovaginale Atrophie, also einfach das nur auf die Vagina ein bisschen bezogen. Und darum ist man, weil es eben viel auch Blasenbeschwerden gibt, hat man das ein bisschen ausgeweitet. Und genau bei der Untersuchung bei der Kunigunde ist mir schon beim Einführen vom Spekulum aufgefallen. Also erstmal hat sie total verklemmt, weil sie natürlich Angst hatte, dass sie wehtut, oder? Ist ja logisch. Und er konnte es wirklich auch nicht so schön aufspannen, eben das, die Elastizität, die wo weg ist, ist mir natürlich auch
so wie Spröde.
Ja, es ist wirklich also es tut dem dann auch fast weh beim Aufspannen, also man traut sich wirklich fast also nicht. Ich habe mich dann, also gut, ich bin ein sehr empathischer Mensch, aber einfach vom Gefühl, es ist einfach wirklich so, es ist einfach nicht mehr so geschmeidig und es ist nicht mehr einfach so, dass man sich einfach ohne schlechtes Gewissen kann sagen, okay, jetzt mache ich die Untersuchung, sondern dass man wirklich ganz sorgfältig muss und und natürlich beim Papabstrich, den ich gemacht habe, also beim Krebsabstrich, hat es auch sofort Licht auf blühten. Und dann hat sie mich natürlich gefragt, hey, also das ist ja schrecklich, was kann man dagegen machen? Also das möchte ich ganz sicher nicht mehr. Und darum tun wir doch kurz Therapieoptionen durchgehen, oder? Sind ihr einverstanden?
Ja, der Klassiker in der Apotheke sind sicher Befeuchtungscreme, Pflegeprodukte, die häufig gekauft werden. Ein bisschen weniger bekannt, aber
also das kann man eben, es ist das Tabuthema. Man kauft halt alles, was rezeptfrei ist. Ja.
Häufig auch Slippi-Lagen. Das sind auch die älteren Frauen, die können Slippi-Lagen kaufen.
Ja, wenn es dann tröpfelt.
Genau. Aber es gibt verschiedene Pflegeprodukte, die zwar nicht den Aufbau von dieser Vaginalschleimhaut wieder wie das Epithel kann regenerieren.
Also die Erde von unserer Vagina bleibt eigentlich gleich.
Es ist immer noch...
Genau. Du musst einfach Wasser geben.
Es ist auch beim Rasen so, wenn der Rasen zu trocken ist und man viel Feuchtigkeit drauf geht, dann ist das zwar eine Linderung, aber in der starken Trockenheit wird die Erde eigentlich nicht viel Wasser aufnehmen. Ja. Das meint man immer.
Mhm. Es kann einfach im Moment eine Befeuchtung geben. Oder
Löcher, in den Löchern versickern halt schnell.
Ja. Und das kann schon eine Linderung geben im Moment.
Absolut. Ja. Es gibt ja eben die Befeuchtungsmittel, die Wasser binden und eben den Feuchtigkeitshaushalt und die Elastizität dann auch erhöhen. Es sind natürlich auch Zusatzstoffe, also da versucht man sich auch immer wieder abzuheben, die einen anderen positiven Effekt haben, wie zum Beispiel den Vaginal-PA wieder zu senken. Es ist einfach bei all diesen Sachen wichtig, aber sie möchten keinen nachhaltigen Aufbau und müssen dann regelmässig angewendet werden. Also der Befeuchtungseffekt hat vielleicht max 2 bis 3 Tage an, im Gegensatz zu einem Gleitmittel.
Genau, das sind eigentlich fast alles Medizinprodukte, die man da anwendet. Das ist wie eine physikalische Wirkung, der Dunger zieht Wasser an und Gleitmittel, die haften ein bisschen weniger, aber die tun einfach im Moment, meistens eben vom Sex, kurzfristig das Ganze, sagen wir, ein bisschen glitschiger machen. Und das kann schon helfen, dass die Schmerzen beim Sex zurückgehen. Was mir noch wichtiger Punkt denke, sind die Zusatzstoffe. Wie du hast gesagt, die Leute sich übertreffen mit noch zusätzlichen Benefits, Substanzen, die sie drin tun. Ich finde Konservierungsstoffe heikel. Also Konservierungsstoffe, die tun natürlich nicht nur das Produkt konservieren, ob dort Bakterien abhalten, sondern eben auch Bakterien von der Vagina, falls noch ein paar vorhanden sind.
Du hast in der Rest noch abtöten.
Ja, das ist ja, eigentlich okay. Kontraproduktiv. Mhm.
Ja. Es ist eigentlich noch tricky, weil eben, man muss ja die Produkte irgendwie haltbar machen. Es hat aber nicht zu viel Konservierungsmittel, zu viel Alkohol drin, die entweder reizen oder zusätzlich auströchnen oder eben brennen. Und die sind durch das halt sehr viel auf Wasserbasis und Wasser verkeimt ja. Schnell. Also wenn man so ein Produkt hat, muss man wirklich auch schauen, wenn es offen ist, wie lange kann man es brauchen. Also wenn es eins auf Wasserbasis ist.
Also was denkst du so, wenn es offen ist?
Aufbrauch, also man hat ein EXP, das ist, wenn es ungeöffnet ist, ja. Ist das Verfalldatum, sagen wir, kann gut 5 Jahre sein, weil es ist ja,
ja keine Bakterien
asetisch, rein, ja. Es kommt keine Bakterie, mhm. Aber wenn man es dann braucht, und ja, die Aufsätze drauf tut, wo man es dann einführt, dann hat es meistens eine Aufbrauchfrist drauf. Also das Datum nach Öffnen, wo man es dann aufbrauchen muss.
Ah, hat es drauf auf diesen
Produkten? Zum Teil, ja. Mhm. Und, ja. Und heute sind es eigentlich die ganz neueren oder modernen sind so gemacht, dass es eigentlich ein Einmalportionli ist. Also dass es eben unkonserviert abgefüllt ist. Du kannst es Tübli halt so ein kleines Tübli einführen und gehst es fort und nimmst es nüchtern. Darum sind die Packungen ein bisschen voluminös. Ist vielleicht jetzt nicht gerade ökologisch von der Verpackung her, aber es macht halt eben Sinn wegen der Haltbarkeit.
Das also muss man wie wissen. Wegen Werflinsen.
Oh, ja, genau.
So. Also gibt es bei den Inhaltsstoffen wirklich etwas, wo man wirklich sich nicht so in die Vagina schmieren sollte? Also wüsst ihr irgendetwas, oder sagen, so Red Flag? Nein, sicher nicht.
Also was ich wirklich heikel finde, sind die ätherische Öl. Ich weiss, das ist noch beliebt. Ätherische Öl sind ganz tolle Mittel, aber ich würde jetzt die nicht in die Vagina einführen.
Es ist halt immer so, man hat das Gefühl, ich nehme etwas Natürliches und ja, man muss halt dann nicht irgendwie eine Studiennachweis machen, wenn man ein Medizinprodukt, also ein kosmetisches Produkt verwendet und nachher ja, kann es halt so Sachen drin haben und dann denkt man, ah, es ist super, es hat ja keine Konservierungsmittel etc. drin, aber ätherische Öl können zum Beispiel hochreizend sein. Oder auch mit Kamille ist so ein genau, Kamille hat auch so allergisierende Stoffe drin, die man eigentlich nicht mehr so macht, auch nicht mehr so für Sitzbäder etc.
Aber was es noch gibt, jetzt haben wir vorhin über die wässrigen Schäle, sind das ja dann meistens, geredet. Jetzt gibt es ja noch die fettbasierte Substanz, also was ja auch beliebt ist und etwas auch sehr günstig ist, zum Beispiel Vaseline. Das sind die Frauen oder Männer, die man Vaseline kaufen.
Der bei der Grossmutter auf dem Nachttisch war.
Da ist jetzt meine Töchter auf dem Pult, weil sie es für die Augenbrauen braucht.
Was meinst du?
Für die Wimpern. Ja. Nein, hör auf.
Nein, Rizinusöl, oder?
Nicht Vaseline.
Aha. Zum Verlängern?
Nein, einfach zum Pflegen. Ah, also ja, wirklich, jetzt wieder müssen
ja. Okay.
Wir können viel lernen.
Es ist halt auch in den, ja, aber auch in Neurodermitis-Produkten ist halt zum Teil sind ja, vor allem Fett drin und das hat einen Grund und das gilt auch für die vaginalen Applikationen. Das Fett brennt einfach nicht. Also Öl brennt nicht auf der Haut, auf der Schleimhaut und das ist halt ein riesen Vorteil. Und man macht nichts falsch, man tötet auch nicht Bakterien ab. Das ist von dem her wirklich, ich bin noch ein Fan, also man kann ruhig eine medizinische Qualität von einem Mandelöl oder auch von einem Kokosöl oder
also ja, ich habe gehört, Granatapfel ist bei mir der Renner, auch bei zum Beispiel Lichen und so. Ja. Viel, das ist
halt einfach das pflanzliche Öl, das noch so Phytoöstrogen drin hat, wo man das Gefühl hat, das tut noch gut. Aber im Prinzip gibt die Sofortlinderung, kann jedes Öl sein. Oder wir haben ein Produkt, wo Sachen gemischt sind, das ist auch möglich.
Was einfach ganz wichtig ist bei diesen öligen Produkten, ist, dass sie Kondom porös machen können.
Ja.
Also, genau. Also die wirklich dann noch verhüten mit Präservativ, das ist dann dort suboptimal. Ja.
Oder Geschlechtskrankheiten. Ja. Wer weiß, was da noch
Kunigunde ein Gleitmittel oder so ein Massageöl nehmen, wo die Firma zum Beispiel gemacht hat, dass es sich mit dem Kondom verträgt.
Mhm. Genau, das ist für die Jungen.
Linie treu bleiben, genau, bei diesen Sachen. Genau.
Nicht massieren und dann mit den Hängen das Kondom anlegen, oder?
Wieso machst du das nicht? Massieren? Nur die Jungen.
Die Jungen?
Wir wollen dann noch wissen, was Tabuthemen sind von Anja.
Ich habe schon gedacht, jetzt vergessen. Ei. Also zusammengefasst, kann man bei leichten Beschwerden wirklich tatsächlich so etwas brauchen, Befürchtungsmittel, sicher beim Geschlechtsverkehr ist sicher ein Gleitmittel ideal, wenn man das Gefühl hat, es knurzt ein bisschen oder es gleitet nicht mehr so gut. Und auch in Perimenopause sind sicher das Sachen, die man gut ausprobieren kann. Aber natürlich, Kunigunde leidet ja stark, hat auch wirklich Veränderungen, sichtbare. Und da habe ich natürlich etwas anderes müssen verschreiben. Und hier ist Therapie natürlich gewesen, Östrogen lokal, also als Creme oder Tabletten einzunehmen.
Und da gibt es ja ganz verschiedene Präparate, Zäpfli, Creme, Gel. Früher hat es mal ein Ringli gegeben, das gibt es nicht mehr. Und die Therapie, die muss man am Anfang zweimal in der Woche anwenden?
Nein, am Anfang muss man es täglich, zwei bis drei Wochen.
Während 2 bis 3 Wochen jeden Tag. Ja. Und nachher längt, wenn man es zweimal in der Woche tut, genau. Also wenn die Schleimhaut wieder ein bisschen aufgebaut ist. Mhm. Und das ist noch ermutigend, das ist jetzt echt auch die gute Nachricht von dieser Folge. Also bei 80-90% der Frauen gibt es eine deutliche Reduktion der Beschwerden.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine wirksame Therapie, einfache Therapie. Und das unter Studienbedingungen hat man gesehen, vaginale Östrogenbehandlung versus Placebo, Gleitmittel, Feuchtigkeitscreme-Anwendung ist natürlich das lokale Östrogen deutlich dem anderen überlegen, hinsichtlich Reduktion der Beschwerden, aber auch eben hinsichtlich Verbesserung genau von der Vagina, also von der Qualität, wie
es
sie durchblutet
sie
ist.
Auf, genau, im Gegensatz zu den Symptomlinder.
Genau, man tut nicht mehr so eine Bombe kämpfen, man tut dort die Ursache, probiert also das Übel beheben, oder? Genau, und meine Hauptmessage noch von diesem Fall ist, dass ich es nicht vergesse, sage ich es jetzt schon.
Du hast Angst vor der Tabu.
Genau, ja, aber der Tabu,
sie bleibt am Schluss ab. Das ist komplett nicht mehr weiss, oder?
Genau. Das Wort ist Massi.
jetzt kann ich sehen, ich habe es schon vergessen. Nein, dass wir, wenn man Östrogen lokal zuführt, bewirken sie dort genau dort gut. Und es ist nicht so, dass das eine systemische Hormontherapie ist, wie das, was wir auch schon besprochen haben, wenn man sich ein Östrogel auf die Haut schmiert oder so, das wirkt nicht systemisch. Das bleibt eigentlich in der Vagina. Macht dort ihren Effekt. Und dadurch, dass das Östrogen nicht ins Blut geht, ist es so, dass man auch nicht Progesteron braucht für den Gebärmutterschleimhautschutz. Also, es tut Gebärmutterschleimhaut nicht stimulieren, das lokale Östrogen in der Vagina.
Ja, das ist eigentlich schon. Also, das heisst, man braucht das Progesteron in dem Sinn nicht, obwohl das ja jetzt mein Lieblingshormon wäre.
Also, du dürftest es schon noch brauchen.
Du dürftest es noch dazu nehmen.
Also, genau, wenn du natürlich mal Schlafstörungen hast, hast du natürlich eine andere Indikation.
Aber jetzt noch umgekehrte Frage. Du hast gesagt, es geht nicht ins Blut. Aber umgekehrt, wenn jetzt jemand Östrogen appliziert, regelmässig, also systemisch über das Blut, braucht es dann gleich noch eine lokale Östrogentherapie oder lenkt das über das Blut?
Nein, es lenkt eben meistens nicht, man muss es wirklich meistens kombiniert nehmen, weil es wirklich zu wenig ankommt, gleich in die Vagina, wenn man es, obwohl es sonst sehr gut wirklich systemisch wirkt, aber in die Vagina, die viel Östrogen braucht in diesem Alter, dort lenkt es nicht. Darum ist so eine aber Kombitherapie eigentlich so ein bisschen das A und O.
Und man tut ja auch das, was man lokal verabreicht, ist ja so ein bisschen wie ein Östrogen in Happen. Das ist ein kleineres Östrogen, das die Töterlein wie so fast so ein bisschen mundgerechte Stücke bekommen, was sie dann wachsen.
Schön dargestellt. Ja, wichtig ist auch noch, dass der Goldstandard bei einer Systemtherapie eigentlich da ist, dass man so niedrig wie nötig dort die Hormone einsetzen, dass man es auch über längere Zeit geben kann, also dass man nicht zurückkommt in den Spiegel. Und es ist einfach so, die Ressourcen, wir haben es auch schon gehabt, wird immer in der Haut, Schleimhaut und in der Fertilität wird einfach gespart. Oder? Und das ist eigentlich auch so ein Grund, wieso man es dann halt kombiniert. Oder? Dass man einfach das, was noch übrig bleibt, an der Trockenheit, wenn es Systemtherapie ist, oder, dann ist es eigentlich gescheiter. Du gehst nicht mit der Systemtherapie auf in der Dosierung, sondern machst das einfach noch lokal.
Ja,
genau.
Ja, und der Unterschied ist auch, dass man wirklich das Lokale eigentlich lebenslang sollte anwenden. Ja, genau. Und auch nur zweimal in der Woche Längdex und Erhaltungsdosis im Vergleich zum täglichen Anwendung von Systemtherapie.
Wenn es aufgebaut ist ein nachhaltiger Effekt. Mhm.
Das ist wie eine Gesichtsmaske oder deine Anti-Aging-Creme, musst du ja bis zum Ende des Lebens anwenden,
genau.
Oder?
Ja. Ja.
Genau, und es gibt ja nicht nur Östrogen, wo man kann vaginal Aufträge einschmieren, einführen, was auch immer. Es gibt ja noch das Vorstufenhormon, wo DHEA heisst, das ist Dihydroepiandrosteron. Das haben wir auch schon in einer Folge gehört. Das wird, ist aus den Nebennierenrinden und es ist eben auch dort so, dass im Alter, ja, so zwischen 30 und 50, das etwa um 60% abnimmt, also obwohl sie dann eben ihre Rinde hauptsächlich hergestellt wird. Und das DHEA wird umgewandelt in Testosteron und Estradiol, auch vaginal. Und es haben neuere Studien eben gezeigt, dass wenn man das vaginal einführt, als Zäpfchen, Creme, was auch immer, dass das die Atrophie, also die Schleimhaut, wo ja, zerrissen ist, auch wieder dort aufbauen. Wir können auch so eine Alternative wählen. Und das Coole bei dem ist, dass im Gegensatz zum Estriol die Libido einfach auch noch gerade gleichzeitig kann erhöhen kann.
Mhm, da gibt es Daten dazu, dass so, aber die sexuelle Funktion und nicht nur zurückführen auf weniger Schmerzen beim Sex, weil die Haut, die Vaginalhaut besser ist, sondern tatsächlich auch die ganze Orgasmusfähigkeit, Erregung und so, genau. Und Lust, dass ja, auf Sex auch besser ist.
Ja. Das ist aber schon eine neuere Erkenntnis. Also ich hatte das jetzt vor Jahren, DHEA kenne ich schon lange, aber meistens als Kapsel, wo man es einnimmt, aber dass man es auch lokal, wie ihr jetzt gesagt habt, anwendet, das ist, denke ich, das ist eher etwas Neues.
Da kommen dann super Folgen in diesem Jahr, wo sagen, dass halt einfach, ja, wo wir aufzeigen, dass das ganze Wissen über Hormone, es ist halt sehr fluid, es verändert sich immer wieder.
Mhm. Ja. Man muss einfach immer wieder dran.
Es ist so Geschlechtstrend. Podcast hören, so ja. Geschlechtstrend. Ja. Und das ist jetzt, tut sich mehr und mehr aufheben. Oder?
Das ist wahr.
Ja. Ja. Wir hören es dann nicht.
Ich bin gespannt.
Aber der Mann Janine, in der Frau und die Frau im Mann, sozusagen.
Aber Janine, genau, bevor ich jetzt da das Bild wieder habe, auch, es hat auf Muskulatur noch einen guten Effekt. Das
genau. Es gibt auch, aber es sind jetzt neuere Studien und noch nicht irgendwie zigfach beleidigt, aber die Beckenbodenmuskulatur wird auch besser. Und es hat sicher auch den Grund, dass einfach das in die Sparte der Androgen gehört. Also das tut Testosteron, alle Androgen, die haben den muskelaufbauenden Effekt. Und wenn man das so lokal anwendet, eben ist im Speziellen der Beckenboden. Und das kann natürlich dann eine allfällige Inkontinenz auch noch gerade mitbehandeln.
Super. Und was mir eben auch da wichtig ist, wenn man das DHEA vaginal anwendet, muss auch nicht eine Anwendung von gleichzeitig von Progesteron erfolgen, weil es eben auch die Schleimhaut von Gebärmutter nicht stimuliert.
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, eine der Hauptaussagen. Die alle lokalen Therapien, welche man auch immer wählt, muss man langfristig anwenden. Aber man profitiert auch langfristig. Also, ja, so wie du jetzt es noch gut gesagt hast, auch nicht Muskelaufbau vom Beckenboden, wo dann lokal ein kleines Training ist es noch nicht, aber einfach Muskelfasern ist schon mal ein bisschen alert.
Ja. Ja.
Also, ich tue noch kurz eine andere Therapie ansprechen, bevor unsere Nasenspitze abfriert.
Ja, ich bin da schon am Aromalämpchen, mich am Wehren.
Genau, das habe ich eben gesehen. Und Priska ist irgendwie verschwunden in ihrem XXL-Pulli.
Du, gell?
Nein, aber eben, die letzte Therapie möchte ich noch Lasertherapie erwähnen. Es ist keine hormonelle Therapie. Also spannend für alle Frauen, die zum Beispiel eben keine Hormone dürfen nehmen. Das Ziel ist, mit dem Laser Kollagenproduktion und auch Produktion von der elastischen Fasern anzuregen und so, dass sich die wieder vermehren. Und somit eben ähnlich wie eine Östrogenisierung Beschwerden zu lindern. Es wird auch von vaginaler Rejuvenation, ein schwieriges Wort, geredet. Und das kommt davon, dass eben die Erneuerung von der obersten Gewebschichten durch die eigentlich Verbrünnungen vom Laser, dass die da angeregt wird und somit auch gestrafft wird, die vaginal, oberste Vaginalschicht.
Auf das stelle ich mir schmerzhaft vor.
Aber ich bin sehr geglanzt in den Augen.
Ja, das ist natürlich eines meiner Lieblings, Rejuvenation. Das so höre ich gerne.
Aha, so sein.
Ja, ja.
Was?
Ja, unsere Töchter werden uns wieder
beim Wort nehmen mit unserem Englisch. Ja, ja. Ja, es gibt natürlich nicht so viele Studien zu diesem Laser. Was ich gehört habe, sind da die Italiener führend. Es gibt da verschiedene Ärzte. Und das sind auch nicht immer Gynäkologen, gell, die Laser haben, Anja.
Ja, also, ist, ja, meistens ja. Schon.
Aber es hat schon gezeigt, dass Patienten eine Zufriedenheit hinsichtlich der Symptome sehr, sehr hoch ist. Also über 90% auch dort von den Anwenderinnen sind nach 2 Monaten sehr zufrieden. Und es ist sehr komplikationsarm. das ist schon ermutigend, finde ich.
Mhm. Es ist eigentlich so, dass es noch nicht so lange Zeitdaten gibt. Also man weiss, dass es, ja, dass es sicher bis zu 2 Jahre gut geht und dass das Symptom, also Beschwerdefreiheit hat bis zu 2 Jahre. Aber wie viele Anwendungen braucht es und ob man es wiederholen muss, das ist noch nicht so ganz klar. Genau. Und du, was mich noch am Schluss wundernimmt, Hyaluronsäure, Vagina, ja, wenn man schon von Rejuvenation redet.
Ja,
gibt es da etwas?
Ja, es gibt auch bei diesen Produkten, die wir erwähnt haben, so also Zusatz. Es muss eine Schildbasis sein, wenn man Hyaluron trocken quasi führt, dann zieht der Vagina quasi noch den restlichen Wassertropf, weil Hyaluronsäure kann zigfach Wasser binden. Das ist eben der riesen Vorteil. Es macht wie so einen Wasserspeicher. Mhm. Und das macht sicher Sinn, so als Zusatzoption.
Es ist gut verträglich.
Es ist gut verträglich, brennt nicht.
Es wird übrigens so angesetzt, wir haben vorhin über die Rückbildung von der Schamlippen geredet. Es wird hier injiziert in so Beauty-Behandlungen, wo man die Schamlippen wieder aufspritzt.
Aber auch das ist nicht, dass die Erde tut verbessern. Es ist einfach auch wirklich wie ein Pflaster auf die Wunde.
Okay.
Schön.
Ja, noch schnell zu Kunigunde zurück. Sie ist wirklich, das ist wahnsinnig. Die kommen wirklich nach einem Monat rein, die Frauen. Und auch die Kunigunde, happy wieder, und sitze total entspannt auf dem harten Stuhl in meinem Wartezimmer. Nein, ja, natürlich weiche. Aber.
Das ist ein bisschen dramatisch,
oder? Ja, jetzt noch ein bisschen ausblümeln. Ja. Und, ausblümeln? Nein, das haben wir gar nicht so. Ausschmücken.
Aber es gefällt mir noch.
Ja, und sie hat gesagt, dass sie wirklich ihre Beschwerden los hat. Und zumindest der Juckreiz, der elend war, und das Trockenheitsgefühl da unten. Und sie schmiert sich ihre Östrogencreme 1 bis 2 Mal pro Woche jetzt ein und kann sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Und ja, sie hat mir noch am Schluss einen Nebensatz gesagt, schon gleich geht es mit ihrem Mann in ein romantisches Wellness-Weekend und sie will es wieder mal versuchen. Also.
Ich habe gerade mit meinem Sohn gerade Englisch gelernt und er hat sich Wellbeing, das Wohl nicht können merken und eben Wellness ist dann unser Jesus-Brot.
Gut, wollen wir Take-Home machen?
Eine kleine Zusammenfassung.
Ja,
die Symptome noch einmal so ein bisschen.
Also sag doch mal.
Ja, Trockenheit, Juckreiz, Brennen haben wir gehabt und Schmerzen beim Sex kommt mir jetzt gerade hin.
Ja, verminderte Befürchtung oder gar keine Befürchtung.
Kontaktblutungen auch. Nach dem Sex
also
oder
Verletzbarkeit,
genau.
Und Schluss am Ende ist Quintessenz, dort auch das Sexualleben beeinträchtigen.
Ja. Wichtig, eben auch Inkontinenz kann eine Folge sein.
Und eben Blasentzündungen.
Ja.
Genau, und also das, was einfach ist, jetzt muss mir nochmal Englisch, etwas Englisch, aber das hat mich noch als Abschlusssatz noch gut. GSM wird von Frauen underreported und von den Ärzten underrecognized und daher ist es undertreated.
Hey. Das ist noch cool, ja. Ja, und eben nicht zu vergessen, wir haben es gehört, es betrifft sehr viele Frauen in der Postmenopause. Also es ist eigentlich auch eine typische Wechseljahrsbeschwerde.
Oder
mit 50-70%.
Ja. Also wir müssen unsere Vagina, vielleicht auch die Vulva, aber jetzt in dem Fall vor allem die Vagina pflegen, wie unser, nicht unser Gesicht, wie der Rest vom Körper.
Ja, genau.
Und...
Man kann es lokal, weil wenn man Bodylotion hat, dann hat man einfach noch die Vaginalpflege oder das Vaginaltherapeutikum, das man lokal anwendet, weil es ist eine super nebenwirkungsarme Möglichkeit, um das Problem, wo wirklich stark beeinträchtigt, in den Griff zu bekommen. Mhm.
Und es ist wirklich einfach anzuwenden. Einfach anzuwenden und sehr nebenwirkungsarm. Der Benefit, wenn man es anwendet, überwiegt sehr stark. Und wirklich die einzige richtige Kontraindikation, dass man es nicht dürfte anwenden, ist Brustkrebs. Mhm. Genau. Ja. Und
wartet nicht zu lang. Es ist kein Tabuthema. Vor allem nicht für eine Gynäkologin. Und also nicht zu lange warten, bis man einfach nur noch so leidet, dass man gezwungen ist, man kann auch früher anfangen.
Ja, und es ist eine Dauertherapie, also man sollte eben nicht wieder aufhören. Und es ist wirklich total unbedenklich, dass es ein Leben lang anzuwenden.
Anja, und jetzt Massage.
Ich habe noch einen Deal. Ich kann eine Anekdote erzählen, anstatt ein Tabuthema.
Nein, komm.
Ich muss doch aber jetzt mal liegen, dann erzähle ich halt beides. Aber es ist ja mal wirklich so, liebe Grüße an die Person, die ich jetzt sie natürlich nicht namentlich erwähne, aber genau.
Nennen wir sie Kunigunde.
Die Kunigunde 2, die gesagt hat, sie möchte so eine leichte Östrogentherapie machen, wegen Beschwerden, ich sage jetzt nicht alles, aber und dann habe ich ihre ganze Low-Dose-Therapie verschrieben. Und es ist alles ziemlich schnell gegangen. Also irgendwie einmal hatte ich dann so eine Voice gehabt, und sie sagt, du, es ist so, also merci vielmal über das Rezept, das jetzt angewendet, aber du, ist das normal, dass das so brennt? Und dann denke ich so, hä? Also am Oberarm, also hat es noch nie jemand gesagt.
Also du musst vielleicht noch sagen, du hast etwas empfohlen, was sie am Arm
sollte. Ja, eben Östrogentherapie, ja. Systemisch, Low Dose. Und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich so, wirklich so eine kleine Voice gemacht, ja, also du tust schon am Oberarm das Schäl einreiben. Hey, dann habe ich etwa 5-minütiges Lach-Voice getroffen, wo sie sich nicht mehr erholen können, wo sie gesagt hat, hey, sie können nicht mehr, aber sie hat es natürlich nicht auf Oberarm, sie hat es da unten in ihr Heiligtum und hat einfach wahnsinnig brennt und hat gefunden, ja, sie muss jetzt da durch.
Also, wie hat die, das ist ja so ein Dispenser, wie hat die das da reingedrückt?
Aber frag mich nicht. Ja. Also einfach ein kleiner was. Ja, einfach, ich habe nicht mehr gesagt, wir haben wirklich, der Nachmittag ist, wir haben nur noch immer, also noch jetzt.
Ja. Stell mir das vor. Hey du, aber eben, wir haben ja etwas auf.
Nehmt dich beim Wort. Wir sind im nächsten Fall.
Du musst ja nur sagen, was Tabu-Thema ist. Kannst du ja irgendetwas sagen?
Ich kann ja irgendetwas.
Kannst du
ja
lügen?
Ich kann.
Genau. Im neuen Jahr.
Ja, ich traue mich gar nicht anzulügen. Nein, es ist wirklich noch schwierig. So Tabu, eben, ich als Frauenärztin habe eigentlich das Gefühl, ja, nicht so Tabu-Thema. Außer es geht wirklich auch um mich tatsächlich. Ah, ich merke jetzt gut. Ich bin das einzige Tabuthema. Nein. Ich glaube, so, alles ist so ein bisschen mit, wie sagt man dem? Also, weißt du, so Familieaufstellung. Also, wenn es so zu tief geht, also, wenn ich so müsste irgendwie bohren.
Tosabalo in der Psyche.
Ja, dann. Genau. So Tosabalo in der Psyche, das ist ja ganz gut. Das finde ich so ein bisschen speziell. Also, das macht mir auch ein bisschen Angst. Also, weißt du, so, ja, ich glaube es. Wenn das, aber das ist ja nicht, ist darüber reden können wir gut, ja. Aber ob ich es machen weiß ich so nicht.
Ja,
das ist also, jetzt habe ich so den Bogen so vorgespannt und er so eine
Karte bekommen. Ich habe die ganze Zeit nur noch an das gedacht.
Oh nein. Hey, ich denke, Sadomaso. Also,
nein. Ja.
Gut.
GSM.
GSM.
Hey, also.
Also, tschüss zusammen.
Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.